Merci, dass ihr gleich noch da seid, auch wenn die schöne Sonne draußen ist. Könnt ihr nachher noch spazieren. Ich tue im Grund am Abend spät spazieren mit meinem Berner Sennenhund. Ich sage, ich habe noch eine kleine Bauerei, wo ich so einen Berner Sennen habe. Wenn ich es nicht mache, dann muss halt meine Frau mir den Lasko spazieren. Jemand hat mir am Mittag gefragt, die Leute dürfen dich nicht fragen, wie alt du bist. Ich bin am 5. Jänner nächstes Jahr bin ich 64, also hinter dem Engel Dani, der gestern eigentlich so viel alt schon ist, oder? Es ist gut, wenn man so gute Beispiele hat voraus, wenn man ein bisschen nachgehen kann. Wir kennen uns schon lange. Das erste Mal, als ich Ferien habe gemacht habe, war in einem Kinderlager, das Motramland. Und da bin ich, habe mich gut besinnt, neben Daniel Engel geschlafen. Das hat mir Sicherheit gegeben. vielleicht habe ich ihm Sicherheit gegeben. Ich weiß nicht. Ich kann letzte Nacht in ihrem Haus übernachten. Merci vielmals. Den Morgen habe ich ein paar so Sachen gesagt, wie ich durfte persönlich so in die Nähe von Gott kommen. Wenn man in die Nähe von Gott kommt, das ist nicht, weil man besser ist als andere Leute. Gott tut uns alle anziehen. Das ist eigentlich seit der Pfingsten, das hat der Prophet Joel gesagt, wird der Heilige Geist über alles Fleisch ausgossen. Ich will sagen, jedes Mal, wenn wir ein Zeugnis geben, irgendjemandem, ist der Heilige Geist hat schon vor uns geredet. Also, man hat nicht Angst, etwas vom Evangelium so ein bisschen reinzugeben. Der Heilige Geist tut der Person, die dich treffen, tut schon vorausreden. Auch denen Leuten, die sehr schwierig sind. Auch denen, manchmal bei denen muss man ein bisschen beten voran, dass man überhaupt gut zu ihnen reden kann. Zum Beispiel, ich mache auch so Hausbesuche manchmal bei Leuten, da muss ich der Herr bitten, gib mir doch Liebe und Freundlichkeit. Und dass man nicht Probleme den Leuten bringen. Merci auf jeden Fall für das Lied, das sagt, dass das frische, lebendige Wasser eben zu uns muss kommen. Und du hast ja die Stelle den Morgen gelesen von Johannes 7, wo Jesus das am Laubhüttenfest in Israel hat gesehen. Das ist nicht irgendein. Wisst ihr, Jesus, das ist sehr strategisch. Jesus, das ist nicht jemand mit langen, blonden Haaren, der da keine Arbeit hat und nicht so weiss, wie der Tag verbringt. Excuse. Jesus hat viel Strategie. Er ist ein König. Er ist mächtig. Er weiss, was der nächste Schritt bei dir los ist. Wir haben alle Haufen Schritte in uns zu machen. Wichtig ist, dass wir jetzt am nächsten, wir können nicht 10 Schritte machen, wir können nur einen machen jedes Mal. Wo ist der nächste Schritt, den Jesus bei dir verlangt, durch seinen Heiligen Geist? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie die nachher auf das Programm kommt, auf das Tagesprogramm kommt, ist das jetzt auf die Art oder ein bisschen auf eine andere Art, das ist sehr egal, würde ich sagen. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir gehorsam sind. Das ist ja so im Thema vom Heiligen Geist. Die sagen, ich werde jetzt reden über die Taufe vom Heiligen Geist. Die haben das Wort nicht gerade gern und sagen lieber Erneuerung, Erfüllung vom Heiligen Geist und lieber Ausgießung vom Heiligen Geist oder lieber Präsenz vom Heiligen Geist. Ich würde sagen, nicht wichtig. Nicht wichtig, was du lieber hast als Wörter. Wichtig ist, dass es passiert. Oder dass du reinkommst, dass du kannst trinken, dass du kannst schöpfen an dieser Quelle. Jesus, wo er eben hat geredet, dass er das lebendige Wasser hat, an dem Laubhüttenfest, wie das Lied singt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das habe ich gelernt in der Bibel schon. Wisst ihr, im Laubhüttenfest, das ist eines der drei wichtigen Feste in Israel. Das wichtigste ist das Passafest, wo man eben das Lamm schlachten und das Blut wieder auf die Pfosten und sagen, eigentlich sind wir ein erlöstes Volk. Gott hat uns erlöst, du hast uns geschützt. Das ist eine alte Geschichte, schon in Ägypten hat er das gemacht. Das Laubhüttenfest hat eine andere Bedeutung, auch mit Israel, auch mit dem Ausgang aus Ägypten, wo man sich erinnert, während 40 Jahren und noch mehr haben wir nicht einmal Häuser gehabt. Wir müssen Säutchen und Häuschen basteln und mit Laub und mit Sträuchern und wie es gegangen ist, einfach schauen, dass wir durchkommen. Und wir sind eigentlich reisende Leute. Laubhütte wird fest, wird sagen, wir, auch wenn wir Häuser haben, sollten wir nicht vergessen, wir sind auf einer Reise. Die Reise, die hat angefangen, wir wissen nicht, wann sie fertig macht. Heute sind wir ja betroffen, dass eine Reise vorgestern, die irdische Reise, und die fährt weiter auf der anderen Seite. Das Problem ist nicht so sehr, wann hört sie auf, die hört nämlich nie auf, die Reise mit Gott. Die fährt nur einmal an, wenn man es will. Ich habe morgen von Bekehrung geredet, dass wir einfach in die Beziehung hineinkommen und nachher, wann hört sie auf? Sie hört nie auf, weil wir ja vom Hiesigen ins Ewige dürfen gehen. Und eben, diese Bedeutung vom Reisen hat der Herr Jesus auch noch eben am Laubhüttenfest gesagt. Und wenn er nachher hat das ausgesprochen, was wir gesungen haben, ist er beim Tempel, beim Vorhof gestanden und dort waren so Brüche gesehen, bei den Juden, wenn man am achten Tag, also am letzten Tag von diesem grossen Laubhüttenfest war, hat man so, ähnlich wie wir da so angestanden sind für das Mittagessen, hat man das Gleiche gemacht und ist bei Siloa ist ein bisschen unter Jerusalem, hat man Kübel genommen, ich weiß nicht, wie gross sie waren, und hat die zum Tempel hochgedreht und beim Vorhof hat man sie ausgeleert und dann ist das Wasser zu stecken ab in die Stadt hineingelaufen. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, dass Leute, die einglauben, wie die Schrift sagt, dass sie eben dürfen das Lebenswasser bekommen und dass überhaupt sie selber eine Quelle werden. Und dann sagt Johannes noch, er hat das gesagt im Blick auf den Heiligen Geist, der noch nicht gegeben worden ist, also Pfingst ist noch nicht da gewesen, im vollen Mass, also der Pfingsttag. Aber der Herr Jesus hat gesagt, eigentlich, wie in Jerusalem beim Laubhüttenfest das Wasser eigentlich ankommt und natürlich tut es ein bisschen die Strassen verkahren, würde ich sagen, aber auch putzen, wenn ein bisschen genug Wasser kommt. Die sind vielleicht schon in Jerusalem gesehen. So ist es in unserem Leben. Dass manchmal am Anfang, wenn etwas vom Heiligen Geist ausgelöst wird, denken wir, ja, was ist jetzt los? Oder ist das ein bisschen eine Karerei? Und dann merkt man letztlich, es kommt ein Segen. Und für uns prophetisch ist das sehr so ein schönes Bild, finde ich, dass für das Segen Quelle vom Leben, die ist nicht bei der Simme oder bei der Birs bei uns, das kommt vom Thron Gottes. Dort ist die Lebensquelle. Das kommt aus dem Haus Gottes raus. Und da kann man auch den Gump machen. Kommt da hier aus dem Loch hier auch so ein Strom raus, wo die Leute gesegnet werden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Sehr wichtige Frage. Also, dass wir sagen, wenn wir da in Gottesdienst kommen, da werden wir geknetet und da kommt Hefe oder wie sagt man, der Löwen, oder kommt so ins Maul von unserem Leben rein und das lüpft. Das wird lüpfen. Auch wenn das Maul ein bisschen schwer ist, das menschliche Maul, wo wir sind. Und der Herr Jesus will das machen, zu lüpfen und machen, in Bewegung bringen. Ich habe nämlich einen Sohn, der ist Beck, und der ist zwar nicht mehr, weil Beck, die leben gerne so ein bisschen neben den Leuten, oder die leben zu Nacht und am Tag schlafen sie. Er hat das etwa 12 Jahre gemacht und jetzt möchte er normal leben. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen in seinen Kursen, das hat mich sehr interessiert, können zu lesen, wie die Hefe eben, wie man das biologisch und chemisch erklären kann, dass sie Millionen von kleinen Zellen, die Gas geben. Oder wenn man eine Hefe ins Maul hineinknetet. Das ist das Bild vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kann in uns hineinkommen, das ist wie die Hefe, die etwas lüpfen. Und ihr habt ja schon gesehen, all die Brot sie sind zwar ein bisschen gleich und doch immer wieder anders. Du bist ein bisschen anders als ich. Und der Heilige Geist tut dich anders lüpfen als wir lüpfen. Dass wir eben ein bisschen aus dem Gacko rauskommen und können Jünger Gottes werden. Für die nicht am Morgen da waren, habe ich das persönliche Zeugnis erzählt. Ich hoffe, die haben gut verstanden, die da sind. Ich habe nicht gesagt, ich habe von Taufe geredet und von, wie man so kann, ich habe nur von wenigen Geistesgaben geredet. Das möchte ich mehr morgen machen. Einfach sagen, der Werdegang, der meine ist, ist wirklich nicht ein Maßstab. Ich würde sagen, es gibt so einen Maßstab im Glauben. Das ist Jesus begegnen, dürfen auch seine Vergebung annehmen, ihn als König erkennen. Das ist ein Maßstab, der wichtig ist, wo alle das dürfen erleben. Die Formen sind immer wieder anders. Und dann, wie mit dem Potenzial von der reichen Beziehung mit Jesus, wie das nachher auslösen. Oder damit arbeiten, damit vorwärts gehen, das ist verbunden mit deiner Person, mit deiner Geschichte, mit deinen Erkenntnissen. Und der Heilige Geist möchte uns in diesem Sinn bereichern, weil wir ja sehr gewohnt sind, ich sage es manchmal ein bisschen so, die Christen, die wollen das ganze Leben, die haben nur bis Zange oder Hammer und wollen so ausgrübeln und machen, und es gibt noch ein bisschen andere Werkzeuge. Hätte mich verstanden. Ja. Es gibt noch andere Werkzeuge als nur Pisszangen oder Hammer. Also das sind so Leute, die haben eine kleine Werkstatt, da sind nur zwei Werkzeuge drin. Und wir sollten noch ein bisschen andere haben, für gewisse Sachen zu montieren oder demontieren. Und so würde ich sagen, eine normale Gemeinde im Sinn, wie Gott sie will, die ist gern reich. Und das ist nicht nur bei denen oben drin. Das ist, überall gilt das. Überall, wo zwei oder drei zusammenkommen, Jesus anbeten, sich positionieren durch Gebet oder durch Gesang, wo Gott Reichtum ihnen schenken. Natürlich, wenn Gott Reichtum gibt, braucht es nicht auch Reichtum für die Leitung. Nämlich, je mehr, das habt ihr schon gesehen, die jungen Ehepaare, wenn der Bau zwei, drei Babys hat, oder eben das Größere und das Kleinere und das Letzte, das wird kommen, dann müsst ihr noch ein bisschen euer Programm überdenken und noch ein bisschen mehr Strategie bekommen, wie wir das Wochenende erleben, eben weil jetzt auf einmal, ich habe plus d'exigence, es sind mehr Anforderungen. So ist es auch in einer Gemeinde. Umso mehr Farben und Gaben und Berufungen in der Gemeinde anfangen, sich zu bewegen. Umso mehr wäre es gut, wenn man weiss, wo man durchfahren muss. Sonst ist alles ein bisschen Unordnung. Das ist wichtig, das werden wir sicher auch noch dürfen ansprechen. Ja, ich komme zum Hauptthema, das ich gerne möchte heute Nachmittag ansprechen, ist im Zusammenhang mit der Taufe vom Heiligen Geist. Eigentlich möchte ich gerne aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, ein Wort von Johannes vom Täufer lesen. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne säubern. Seinen Weizen wird er in die Scheune einbringen, die Spreu aber wird er in unauslöschliches Feuer verbrennen. Die finden das Gleiche in allen vier Evangelien, also beim Markus 1, Vers 7, bei Lukas 3, Vers 15, beim Johannes 1, Vers 32 finden wir gleich wieder die Aussage, ich bin gekommen, für die Leute zur Umkehr zu führen. Es kommt aber noch mehr jemand, der viel wichtiger ist und der wird mit dem Heiligen Geist offen. Und ich lese eine zweite Stelle, die ist aus Apostelgeschichte, im ersten Kapitel. Elisab Vers 5, da ist der Herr Jesus selber, der redet. Voran haben die Evangelisten geredet. Hier tut der Herr Jesus selber, er wird zitiert vom Schreiber, vom Lukas. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn: Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Er aber sagte zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Ende der Erde. Und das ist der Bericht über die Himmelfahrt vom Herrn Jesus. Was ich gerne sagen würde, der Johannes der Täufer ist eigentlich der einzige Autor in der Bibel, der das Stichwort «tauft sein mit dem Heiligen Geist» braucht. Das kommt im Alten Testament so nicht vor. Und eigentlich in der Lehre von Paulus auch nicht. Der Johannes Täufer, oder ich kann sagen, sein Job, seine Arbeit, ist Leute zu taufen, mit Wasser zu taufen. Und eigentlich ein bisschen ähnlich, vielleicht wie Bauern, die Prediger werden, oder ein Urimacher, der Prediger wird. Auf einmal braucht er etwas von seinem Beruf, einen Wortschatz von seinem Beruf, und tut das brauchen, um zu reden vom Heiligen Geist. Und so könnte man sagen, tut der Johannes Täufer, man könnte sagen, der Wortschatz, der drin ist, weil er ja die Leute taufen und sagt, es ist wichtig, dass der Buß tut, und als Zeichen von der Buß gibt es so eine Taufe. Das ist nicht die gleiche Taufe, die wir jetzt haben. Die christliche Taufe, die sagt, ich tue mit Jesus sterben und tue mit ihm auferstehen. Und wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Formen und man muss nicht kriegen wegen der Formen der Taufe. Und man manchmal in der Biografie ein bisschen ein Problem hatte mit dem. Ich habe noch ein bisschen erzählt, ich komme da nicht zurück auf das. Aber es geht, wie der Johannes Täufer sagt, aber die Taufe, die er tut, ist nicht die christliche Taufe, sterben, auferstehen mit Jesus. Es ist eine Reinigungstaufe, eine jüdische Taufe. Das war bei den Juden ein Brauch gewesen, dass nicht alle Juden, aber die frommen Juden haben, das kann man schon im Prophet Jeremia lesen, oder auch noch bei anderen Stellen gibt es Anweisungen dazu, wo es so ein Ritual gegeben hat, wo man hat können so ein geistliches Bad nehmen, dass man wieder frei ist von den Sünden. Oder heute im Buddhismus gibt es ja ähnliche Sachen, wo man im Gange, wie sehen wir das Deutsch, Gange, ja, wo Leute sich da reintunken. Das ist natürlich nicht unsere Überzeugung, dass das so ist, aber etwas so hat es bei den Juden gegeben. Da hat man sich abwaschen von der Sünde, und gleich wie man äußerlich abgewaschen wird, so sollte Gott auch innerlich uns abwaschen von unserer Sünde. Das war das Bild von der Buß, wo der Johannes der Täufer hat verkündigt. Und er hat aber auch gesagt, eigentlich die Wassertaufe, die wir machen, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Person, den darf ich nicht einmal die Schuhe anbinden, die wird mit dem Heiligen Geist taufen. Ich weiß, das sind sehr bekannte Bibelstellen, aber ich tue gerne jetzt ein bisschen hier halten und sagen, wir lesen manchmal das ein bisschen schnell und vergessen, was vielleicht der Johannes der Täufer hat wollen sagen, wenn wir dem ein bisschen nachdenken. Er, der der Vorgänger ist vom Herrn Jesus. Und es ist ja vielmals so, bereits schon im Alten Testament, wenn Gott etwas Wichtiges macht, dann tut er so wie einen Boten aussenden und dann kommt der zweite hinten nach. Zum Beispiel sieht man das bei den Königen, zum Beispiel der Saul voraus oder David kommt hinten nach. Natürlich kann man sagen, das ist nur eine Geschichte, aber es ist etwas Prophetisches drin. Ein Schwacher, der vorausgeht, ein Starker, der hinten nachkommt. Oder man sieht das zum Beispiel beim Elia und beim Elisa. Der Elia voraus, der Elisa, gut, hat noch ein bisschen geschult werden, aber er hat einen Starken hinter dem Elia. Die Zweierzeugen ist auch etwas sehr wichtig in der biblischen Grundlage. Oder wenn etwas Wichtiges ist, dann kann man nicht nur alleine reden. Da müssen zwei, wenigstens zwei reden. Oder drei. Das ist etwas, was sehr tief im biblischen Gedanken ist. Auch im jüdischen Gedanken. Und interessant ist eben zu hören, in der Taufsache, der Johannes ist wieder Wegbereiter, das ist seine Aufgabe, sein Auftrag. Jesus sagt von ihm, es ist etwas Spezielles mit dem Johannes, er ist der Kleinste oder der Grösste? Er ist der Kleinste, ich würde sagen, der Herr Jesus hat verkündigt und nicht einmal hat gesehen, wie er gestorben ist, verzündet, auferstanden und wie er Pfingsten hat gegeben. Also, er hat von etwas geredet, was er nicht hat bis zum Schluss miterfahren konnte. Er ist so weggestorben, so dumm weggestorben, könnte man sagen. Man hat ihn ja weg ermordet. Und er ist der Grösste, sagt Jesus so. Also von all den Propheten, die im Alten Testament über den Messias geredet haben, ist er der Grösste, der konnte sehen, wer der Messias ist. Und der ist eine ganz interessante Figur, der Johannes der Täufer. Und er braucht, der die Leute vorbereitet, dass nachher die Botschaft vom Herr Jesus in Israel ankommt, tut, wir können sagen, das ganze Werk von Jesus zusammenfassen und sagt, er wird taufen mit dem Heiligen Geist. Punkt. Der in den Orten heisst, er wird taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Punkt. Das ist gar nicht mehr. Also, wenn der Vorchef, der richtige Chef, so anmelden, ist es gleich etwas Wichtiges. Es ist etwas Wichtiges, wenn der Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, wird taufen mit dem Heiligen Geist. Gut, wenn man so ein bisschen kritisch ist, kann man sagen, ja, der Johannes war ein Unikum, ein merkwürdiger Kutz. Der war ein bisschen alleine mit diesem Gedanken. Aber wichtig, darum habe ich eben noch in der Apostelgeschichte so gelesen. Eigentlich ist es beeindruckend, dass der Herr Jesus den Wortschatz, den er gebraucht hat, nimmt den auf und braucht ihn wieder. Also, Jesus hat keine Distanz genommen zum Johannes vom Täufer, um zu sagen, er hat zwar gesagt, ich komme taufen mit dem Heiligen Geist. Ja, er hat das so gesagt, ich bin gekommen, für die Leute zu begegnen, um Wunder zu machen, für das Sterben auf dem Kreuz. Jesus hat ja so reden. Jesus hat genau das genommen vom Täufer Johannes und hat gesagt, ich bin für das gekommen. Und in wenigen Tagen, wenn die Himmelfahrt wird das passieren. Also er tut sich voll anschliessen an dem, was sein Vorgänger hat kommuniziert. Ja, die Frage ist, was haben wir zu verstehen? Sicher haben wir zu verstehen, dass wir dürfen eben durch den Heiligen Geist so reingeführt werden, oder ein Tauf im Urwort, würde sagen, so reingelegt werden, also in eine neue Atmosphäre reinkommen, die zubereitet ist. Und das ist sicher das Bild, das hier kann gebraucht werden. Also Jesus, der sagt, dass wir eben dürfen reingeführt werden in diese Realität. Es sind eigentlich zwei Bilder, oder? Der Geist, das sagt man griechisch Pneuma, oder Pneumatik, oder? Das ist das Luft, die man in die Autorad tut, oder wo man pumpen tut. Oder Pneuma, das sagt Luft, oder? Heilig ist, das sagt der Heilige Luft, das sagt die Energie, die unsichtbar ist und die Bewegung schafft. Und Taufe im Heiligen Geist, das sind zwei Bilder. Oder, das will sagen, Taufe, das will sagen, dass wir hineingelegt werden in die Luft, die heilig ist, die uns bewegen tut. Das will eigentlich, wenn ich das so ein bisschen berndeutsch übersetze, was die Taufe im Heiligen Geist will sagen, bedeutet. Und wir werden eben sicher durch die Apostel, Propheten vom Neuen Testament eben eingeladen, dass wir uns da mitnehmen lassen, dass Gott uns kann also führen und so kann begleiten. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir da Offenheit haben für das, innerlich in unserem Herzen. Und die Taufe vom Heiligen Geist, wenn ich jetzt das noch ein bisschen auf theologische Ebene nehme, ist sicher etwas, das weitgehend ist. Ich habe morgen gesehen, bereits ein bisschen von der Gefahr, wenn man sagt, die Taufe vom Heiligen Geist, das ist nur ab dann gültig, wenn man gewisse Gaben zum Vorschein bringt, zum Beispiel die Zungenreden, das war lange ein bisschen Mode gesehen. Und solange das Zungenreden nicht da wäre, dann ist man nicht doof mit dem Heiligen Geist. Versteht ihr, die Leute, die das erzählen, also, das ist zwar jetzt ein bisschen dépassé, ein bisschen überholt, ist sicher der Grund von dem ist mehr, kann man sagen, eine Erfahrungstheologie aus einer biblischen Theologie. Und da gibt es manchmal ein bisschen, versteht ihr, ein bisschen Müsli in uns. Oder? Das, was für mich wichtig ist, was ich erlebt habe, und das, was die Bibel sagt, das tut nicht gerne übereinstimmen. Und es ist ja vielmals so, gerade bei Leuten, die gläubig geworden sind, so in unserer Täuferfamilie oder in christlichen Familien, mir kommt manchmal vom Morgen habe ich geredet vom geerbten Glauben, den wir von den Eltern bekommen. Kommt man in persönlichen Glauben rein und das tut so sanft, tut man aufs Mal reinrutschen. Ich nehme an, die Leute hier, die wissen nicht, wenn sie bekehrt sind. Aufs Mal merken sie, was ist passiert. Hat es solche Leute da? Es gibt gleich ein paar, ja? Ja. Eben, ich denke, das ist eben sehr interessant, dass man aufs Mal merkt, ah, aufs Mal merke ich, dass ich da drinnen bin. Und dann, wenn solche Personen aufs Mal noch so eine Erfahrung machen mit Christus, wo noch so eine Erneuerung kommt. Und das muss nicht zu Zungen reden sein, das kann noch ein Dienst sein, sonst in der Gemeinde. Von dem rede ich dem Morgen. Darum beschränke ich jetzt mich sehr beschränken in diesem Bereich. Wenn man nicht den Dienst anfängt, ist wieder der Tritt höher als der vorherige Tritt, wo man so langsam übergerutscht ist. Aber für das Heil ist ja das Erste wichtig. Das Zweite, der Dienst, ist in sich schon zweitrangig. Ist schon eine Frucht vom Ersten, wo wir haben dürfen, ein Leben mit Gott. Und darum ist es manchmal so gekommen, dass Personen, die so mit im Leben oder ein bisschen christlich waren, aber so ein bisschen graue Christen, oder alles ist, die Farbe hat man nicht gewonnen gehabt, oder man ist nur so ein bisschen hinterdurch, hat man nachgezögert, wenn man auf einmal in die lebendige Gemeinschaft kommt, weil Gaben zum Vorschein kommen. Wenn ich jetzt von den Emotionen rede, hat man den Eindruck, jetzt ist es passiert. Und die Bekehrung, die voran war, die so sanft man übergekommen ist, ist wie, nicht wichtig. Und darum hat es auch, das ist irgendwie nicht das Thema, aber es hat in gewissen Pfingstgemeinden, es gibt heute die Realität noch, wo man eigentlich so zwei Karteien hat, oder? Eine Kartei ist die Bekehrten, nur bekehrt, die gehen zwar in den Himmel, aber die kommen ein bisschen nackt durch. He? Und dann gibt es eine zweite Kartei, das sind die, die Geistesgaben haben. Und dann, das Ziel ist, also in die Gemeinde die Leute von der einen Kartei in die andere hinein überrutschen. Und das ist wirklich ein Missverständnis, würde ich sagen. Ich bin nicht alleine, der das sagt. Etwas, was nicht in der Theologie nicht stimmt. Versteht ihr? Weil wichtig ist, und das ist das ganze Neue Testament und das Einladen, dass wir zu Gottes Beziehung kommen, dass die Bekehrung und die Wiedergeburt stattfinden. Vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen halten und sagen, was ist der Unterschied zwischen Bekehrung und Wiedergeburt? ich habe so eine alte Erklärung vom Wim Malgo im Kopf, die ich gerne habe. Er hat nicht nur gute Sachen gesagt, der Wim Malgo, aber doch, nicht nur schlechte, aber auch gute hat er gesagt. Er war so ein Israel-Fan und er hat gesagt, und das habe ich behauptet, das gefällt mir, Bekehrung ist dein Ja zu Gott. Wiedergeburt ist das Ja von Gott zu dir. Oh, das ist wie beim Heiraten. Wenn nur ein Ja sagt, geht es nicht gut. Ja. Aber, manchmal sagen die Leute, sie sind bekehrt, aber sie sind nicht bekehrt. Sie haben es nicht. Sie haben, ja, man hat so ein bisschen Ja gesagt oder man hat ein bisschen Emotionen gehabt, aber man hat nicht irgendwie dem Herr Jesus sein Leben übergeben. Und wenn man nicht das Leben übergibt, man kann mit dieser Frage nicht gut spielen. Es ist wichtig, dass man eben darf einen guten Grund haben, einen guten Schluss. Und es geht manchmal ein bisschen einfacher, wenn man das mit einem Zeugen machen kann. Das kann mit Freunden sein, das kann mit in der Evangelisation sein oder mit einem Seelsorger, das braucht nicht ein Prediger zu sein. Oder wenn es ganz, das kann ganz alleine in seinem Zimmer sein, aber wenn es alleine im Zimmer ist, sollte man es gleich jemandem sagen, hör, ich habe etwas erfahren, mit wenigstens jemandem das sagen, oder dass man wie ein Zeuge hat. Und eben die Wiedergeburt, das ist das, was Gott operiert. Eben, wann ist das Ja von Gott und wann ist unser Ja? Oder da können wir so mit unseren kleinen Köpfen ein bisschen weiter nachdenken. Aber wichtig ist einfach, dass wir frei Ja zu Gott können sagen können. Und er tut uns sowieso schon rufen. Ich habe gern, das ist übrigens ein Wort vom Karl Barth, der sagt, eigentlich sind wir alle im Lebensbuch. Die Frage ist, können wir drinnen bleiben? Versteht ihr? Dass Gott uns ruft, dass Gott bei ihm will haben, das ist klar, schon von Anfang an. Die Frage ist, bleibst du dabei? Tust du dich entschließen, dass du da in diesem Lebensbuch einmal drinnen bist, weil du dich so entschlossen hast? Weil Gott will dir das nicht aufdrängen und will dich nicht forcieren, in sein Reich zu kommen und da mitzuschaffen. Eben, jetzt habe ich, hoffe ich, irgendwie ein bisschen klären können. Eben, das ist für mich der Anfang von Taufe, von Heiligen Geist. Das will sagen, wo man in den Wind hineinkommt, der von Gott her ist, der uns verändert. Manchmal sind wir bewusst von dem und manchmal weniger bewusst. Aber es kommt Momente, wo wir sowieso müssen ein Ja haben zum Ganzen. Gott tut uns ja verändern in vielen Gebieten, ohne dass wir viel müssen uns anstrengen. Aber in gewissen Gebieten will Gott unsere Mitarbeit, weil wir nicht Automaten sind. Du bist kein Automat, du ego nicht. Und Gott will nicht seine Lebensprozesse auslösen in uns, ohne dass wir in bestimmten Momenten ein Ja-Wort haben dazu. Und eben Witz dürfen entdecken von Gaben, die nachher dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dass ich mehr das machen kann, was der Heilige Geist will. Das ist in meinem Beruf, das ist in der Gemeinde, das ist in den Beziehungen. Eben, da ist es so wichtig, dass ich da mich immer wieder von diesem Wind führen und leiten. Und das ist so eine Lebensshow, würde ich sagen. Auch wenn man älter geworden ist, auch wenn man ein Prediger ist, hat man da nie fertig mit Lehren und nie fertig mit Entdecken von dem grossen Reichtum, der eben bei Gott ist. Ja, und die Taufe vom Heiligen Geist, eben, dass wir da dürfen, die hineingeführt werden, ist wichtig, dass man euch in der Gemeinde so Vertrauen und Hoffnung in diesem Bereich pflegen kann. Und die Leute, ich würde sagen, auch die verschiedenen Generationen immer wieder einladen, tun, Herr, tu da mein Leben führen. Und ich würde sagen, in allen Bereichen von allen Aufträgen oder Gaben ist es vielmals so, dass es gibt so verschiedene Perioden. Es kommt eine Zeit, wo man reinkommt. Dann gibt es eine Zeit, wo ich das ausüben muss. Und dann ist eine Zeit, wo ich eigentlich ein bisschen andere anlehren sollte und ein bisschen von der Erfahrung den anderen kommunizieren sollte. Ihr habt ja schon gesehen, wie die Mütter, die die Jungen nie kochen lassen, und alles selber machen in der Küche, weil es eben sauberer bleibt und so weiter. Die gehen auf einmal die Töchter aus dem Haus, sie können nicht einmal etwas zu essen machen. Oder muss man im McDonald's vorbei, wenn man Hunger hat oder so, weil man nicht will, irgendwie etwas teilen. Und da, im Geistlichen gibt es vielen Orten solche Sachen. Filmnoten, solche Sachen. Also, Leute, die, wisst ihr, wir sind komplizierte Maschinen, wir Menschen. Also, wir Männer sowieso, aber die Frauen manchmal schon. Ja. Also, ich wollte sagen, wenn man rein sollte kommen, tun wir so ein bisschen resistieren, also sind wir so ein bisschen auf Abwehr. Wenn man drinnen so treu bleiben, sind wir manchmal schon auf Abwehr. Und wenn man so abgeben, sind wir noch gerne auf der Abwehr. Versteht ihr? Ja. Ja, der Heilige Geist will uns helfen, dass wir beweglich, dass wir beweglich sind, dass Luft reinkommen kann. Dass die heilige Luft in uns füllen kann. Und dass nicht nur das Hirn befehlt, versteht? Das Hirn die Luft befehlt, sondern dass die Luft ins Hirn kommt und das Hirn besser arbeiten kann. Das ist ja bei den Computern auch so. Wenn sie ein gutes Programm haben, gehen sie besser, wenn sie mit Virus arbeiten müssen. Und der Heilige Geist muss uns gute Ideen geben, uns inspirieren. Ohne das kratzen wir einfach am Boden ein bisschen schwach. Es ist schwierig. Wir wollen noch eine Zeit haben, ein bisschen vom Austausch, aber ich möchte sagen, ich bin noch nicht so alt, ich habe ein bisschen älter gesagt, aber ich merke, dort, wo man in der Gemeinde, und das ist nicht eine Sache von Mennoniten, Methodisten, Baptisten, Pfingstler oder reformiert oder katholisch, was ich jetzt wieder sage. Dort, wo man bittet, Herr, wir brauchen die Heilige Geist und wir möchten die Führung von dir. Dort gibt es Frühling, viel Frühling. Dort, wo man mit Angst davon ist und tut irgendwie sich so wieder gegensperren, ich würde sagen, habe ich schon viel Not angetroffen. Bei Personen, bei Familien, bei Gemeinden. Und natürlich, das sind nicht wir, die Tür richten. Das ist eine Sache von, wir haben viele Aufgaben, aber richten dürfen wir nicht. Und wer jemand nicht will, weiß ich nicht. Und manchmal tut man noch lernen, wenn es eben durch eine Türe durchgeht, tut man noch lernen. Ja. Und der Herr hat viele Ideen für die Leute noch einzuladen, wisst ihr. Darum manchmal müssen wir noch ein bisschen lang warten, bevor wir sterben. Weil Gott uns noch etwas lernen will. Ich habe nicht gesagt, dass wir lang leiden müssen, weil wir nicht perfekt sind. Ich habe nicht das gesagt. Ich habe mich nicht falsch verstanden. Aber Gott hat viel Strategie, viele Ideen, viel Farben. Er möchte das in uns alle entwickeln, mit in uns alle so ins Detail hineintauchen. Und das in dem Sinne ist eigentlich jeder Gottesdienst wie ein Evenement. Ein Event. Oder? Wenn man so in eine Predigt hineinkommt, wenn der Heilige Geist Freiheit hat, um Leute zu erbauen, sie zu ermutigen, sie zu trösten, ihnen zu vergeben, ihnen neue Aufgaben zu schenken. Das ist so interessant. Darum tue ich lieber zu Bauern erfahren oder Agrotechniker bin ich als Prediger ein bisschen weniger zahlt. Das alles ist ein Detail. Das ist darum so interessant zu sehen, wie Gott arbeitet in seinem Volk. Der Calvin, wir dürfen sie ja nicht nach beim Calvin, aber er hat gleich etwas so gesagt im Bild. Er hat gesagt, die Gott dienen, die hocken bei der ersten Reihe vom Theater von Gott. Und das ist, was mich so motiviert in meinem Dienst. Ich würde sagen, an verschiedenen Orten darf ich so wie an dem ersten, zweiten, dritten Rang vom grossen Theater, wo Gott tut. Er ist ja der Regisseur. Er tut die Leute herbestellen, sie brauchen, er tut sie wieder weiterführen in eine andere Tribüne oder Szene. Das ist sehr interessant. Ja, Gott will nach Gnade geben, uns allen, mir auch Gnade geben, dass wir die guten Schritte machen. Ich bin 64, in einem Jahr möchte ich meine Aufgabe abgeben und dann noch gescheite Sachen machen. Da bete ich, da sind wir dran. Es ist gang wieder, geht es um das Lernen, um neue Schritte.